Abend Jesu, die Abendstunde beginnen.
Der Abend, ein fortlaufendes Thema, das heißt Vers für Vers, wieder einmal, nämlich das Zeugnis, der Bericht von der Hochzeit zu Kana. Johannes 2. Johannes 2. Wir lesen zuerst die 11 Verse. Am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa. Und die Mutter Jesu war daselbst. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern eingeladen zu der Hochzeit. Und als es an Wein gebrach, spricht die Mutter Jesu zu ihm: Sie haben keinen Wein. Jesus spricht zu ihr: Was habe ich mit dir zu schaffen, Weib? Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Seine Mutter spricht zu den Dienern: Was irgend er euch sagen mag, tut. Es waren aber daselbst 6 steinerne Wasserkrüge aufgestellt, nach der Reinigungssitte der Juden, wovon jeder 2 oder 3 Maß fasste. Jesus spricht zu ihnen: Füllet die Wasserkrüge mit Wasser. Und sie füllten sie bis oben an, also randvoll, mit Wasser. Und er spricht zu ihnen: Schöpfet nun und bringet es dem Speisemeister. Und sie brachten es. Als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, welches Wein geworden war, und er wusste nicht, woher er war, der Wein. Die Diener aber, welche das Wasser geschöpft hatten, wussten es. Ruft der Speisemeister den Bräutigam und spricht zu ihm: Jeder Mensch setzt zuerst den guten Wein vor, und wenn sie trunken geworden sind, alsdann den geringeren. Du hast den guten Wein bis jetzt aufbewahrt. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Und seine Jünger glaubten an ihn. Hochzeit zu Kana. Es handelt sich also nicht um ein Vorbild für die Hochzeit, an welcher Jesus als Bräutigam erscheint. Bei dieser Hochzeit war er mit seinen Jüngern nur Gast. Eingeladen. Das zur ersten Orientierung. Kana, die Ortsbezeichnung, hebräisch, jetzt im Griechischen übernommen, bedeutet Schilfrohr. Schilfrohr. Da denken wir sofort an das geknickte Rohr, nicht? Dass der Herr nicht ganz zerknickt. Oder wenn es an Wein gebricht, ich sage ja nur also. Erstens die Zeitangabe. Und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana in Galiläa. Der Bericht schließt ja in Vers 11 mit der Wiederholung: Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa und offenbarte seine Herrlichkeit. Also, Anfang, sogar das erste Zeichen, das er während seiner Wirksamkeit vollbrachte, das Wunderzeichen, das erste. Und dann kommt ein zweites und drittes und viertes, und dann heißt es, und das war das zweite Zeichen, und dann heißt das, ich war das dritte Zeichen. Und die nächsten, im Ganzen sind es genau 8 Wunderzeichen, die wir im Johannesevangelium finden. Das wäre ein Thema für sich, diese 8 sich steigernden Wunderzeichen Jesu zu beachten, aber das ist nun das erste. Und zwar zeitlich am dritten Tage. Schlagen wir schnell auf, Lukas 13. Lukas 13, Vers 32. Und er sprach zu ihnen in Bezug auf Herodes: Geht hin und saget diesem Fuchs: Siehe, ich treibe Dämonen aus und vollbringe Heilungen. Heute, morgen und am dritten Tage werde ich vollendet. Jetzt können wir merken, dass die Bezeichnung und am dritten Tage war eine Hochzeit zu Kana. Können wir merken aus dieser Stelle, dass diese, ja, und ich wollte sagen Privathochzeit, und ich muss mich sofort korrigieren, aus dem ganzen Zusammenhang ist nämlich ersichtlich, das war ein Riesenfest, ja, wo Jesus und seine Jünger eingeladen waren. Und zwar ein Fest, die Bezeichnung des Speisemeisters zum Beispiel, ist im Griechischen also eine Bezeichnung eines Fürsten. Ja, da ist das Wort Fürst direkt drin. Der Fürst, der Speisemeisterei, oder wir können das im Deutschen gar nicht richtig wiedergeben, ne? Also wenn eine Hochzeitsgesellschaft oder der Bräutigam, das war offenbar ein ganz reicher Israelite oder Jude, sich so eine Hochzeit leisten konnte. Und wenn wir schon bei der Frage sind, was für einen Umfang könnte diese Hochzeitsgesellschaft an Personenzahl aufgewiesen haben, da könnte gerade das Wunder selbst die beste Auskunft geben. Wenn nämlich Jesus für nötig fand, dass 6 steinerne Krüge mit Wasser gefüllt werden, um die 6 gefüllten Krüge dann in Wein umzuverwandeln. Und hier steht, jeder Krug, was fasste, 2 oder 3 Maß, aber nicht Maß nach Münchner Bierhumpen, sondern 30 bis 40 Liter. Nehmen wir 35 mal 6. Also Jesus hat für nötig gefunden, damit der Wein nicht nochmal ausgeht, gerade 200 Wein erster Klasse, ja, zur Verfügung zu stellen. 200 Liter ungefähr. Ich muss wirken heute. Ein Tag, morgen, zweiter Tag. Und erst am dritten Tag werde ich, wer? Jesus, vollendet. Wissen wir, was das für uns heißt? Am dritten Tag werde ich vollendet. Dann ist der Leib des Christus vollendet. Bei der siebten Gerichtsposaune ist oben der Richterstuhl Christi mit uns schon vorbei und dann ist das Geheimnis des Christus vollendet. Ne? Schon vollendet. Ja, dann ist Christus vollendet. Und dann erst können alle Verheißungen Gottes endgültig und voll erfüllt werden. In der ganzen Schöpfung. So viele es der Verheißungen Gottes gibt, unzählige, sind alle in Christo Ja und Amen, das heißt garantiert, völlig gesichert. Aber Gott zur Herrlichkeit durchgeführt durch uns, nämlich durch die Glieder des Leibes des Christus, also auch wieder durch ihn, nur dann nicht das Haupt führt die Dinge aus, sondern die Glieder. Noch nicht genug. Am dritten Tage, wir haben jetzt die Lukasstelle beachtet, wenn wir an 2. Mose 19, 11, ja, nicht nur denken, sondern aufschlagen, 2. Mose 19, 11, Und da gibt Gott dem Mose die Anordnung, den Befehl, und sie, das Volk, und sie, die Söhne Israels, seien bereit auf den dritten Tag. Denn am dritten Tage wird Jehova vor den Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinai herabsteigen. Das war damals buchstäblich ein dritter Tag, von dem an, da Gott dem Mose die Mitteilung gemacht hatte. Und seitdem Gott geredet hat im Sohne, ist der dritte Tag Beginn, ums Jahr 2000 unserer Zeitrechnung wieder. Kommt da der Herr auch von oben herab, ne? Zu den Söhnen Israels. Und zwar auf den Berg Sinai, denn im tausendjährigen Reich geht das Gesetz aus von Zion und das Wort Gottes von Jerusalem. Und da herrschen die Himmel, das ist typisch der Ausdruck, das Himmelreich. Himmelreich ist etwas im Deutschen verniedlicht. Wir müssen lesen besser das Reich der Himmel. Wie wir im Propheten Daniel lesen, die Himmel herrschen. Weniger der Herr selber. Wenn die Himmel herrschen, wer ist denn da in Funktion? Also die himmlischen Wesen, ne? Heilige Engel, die Gott zu Göttern erhoben hat sogar. Und sie seien bereit auf den dritten Tag. Denn am dritten Tag wird Jehova vor den Augen des ganzen Volkes auf den Berg Sinai herabsteigen. Gilt das dann auch, wenn der Herr in großer Macht und Herrlichkeit kommt, für Israel und die Nationen, wird er dann auch vor den Augen des ganzen Volkes herabsteigen. Was lesen wir? Wie heißen die Zeugnisse? Erstens, jedes Auge wird ihn sehen. Alles, was Augen hat, Mensch und Tier. Und alles Fleisch wird ihn sehen, wenn er kommt in großer Macht und Herrlichkeit. Seht? So ein Wort im Alten Testament, gefüllt mit prophetischem Inhalt, unausforschlich.
Ohne Fernseher.
Ohne Fernseher. Danke. Aber für uns, nicht? Wenn wir das hier lesen, sehen wir dann wirklich in die Ferne. Nicht? Das Zeug an dem Kasten haben wir gerade vor der Nase. Nicht? Das ist gar kein Fernsehen. Nicht? Da gucke ich doch lieber zum Fenster raus. Nicht? Schweizer Berg, da habe ich Fernsehen. Also. Und mache eine Grenze um das Volk ringsum und so weiter. Vers 13, Mitte. Wenn das Lärmhorn, das Witterhorn, anhaltend ertönt, sollen sie gegen den Berg hinansteigen. Vers 16. Und es geschah am dritten Tage, als es Morgen war, da war Donner und Blitze und eine schwere Wolke auf dem Berge und ein sehr starker Posaunenschall. Bitte, das sind dann die sieben Gerichtsposaunen. Und so weiter. Vers 17 noch, und Mose führte das Volk aus dem Lager hinaus, Gott entgegen. Und sie stellten sich auf am Fuße des Berges. Aber was hat Gott zu Mose gesagt? Er soll sie den Berg hinanführen. Mose stellt sie auf am Fuß des Berges. Warum? Weil das Gesetz, das durch Mose repräsentiert wird, nicht zur Vollendung bringen kann. Er bleibt unten am Berge stehen. Und jetzt zurück zur Hochzeit von Kana. Ah, wir haben da noch zwei Worte im Neuen Testament. Ah nein, noch natürlich Hosea 6, Vers 2, das kennen wir alle, brauchen wir nicht aufzuschlagen. In zwei Tagen, nachdem Gott uns zerschlagen hat und verwundet hat, wird er uns und der Messias, den sie verworfen haben, wieder zurückgekehrt ist zum Vater, an seinen Ort. Heißt es? In zwei Tagen wird er uns, Israel, wieder beleben. Ist das geschehen? Ja, in zwei Tagen Gottes. Ganz am Ende des zweiten Tages Gottes, des zweiten Jahrtausends. Und am dritten wird er uns aufrichten. Das heißt, die zerfallene Hütte Davids wieder aufrichten. Wann? Am dritten Tag. Sind das alles Zeugnisse, die uns einstimmig erklären, ums Jahr 2000 ist die Schwelle, der Übergang gekommen für das ganz neue siebte. Nach sechs steinernen Krügen. Das merkt man dann schon etwas. Nicht? Und dann im Neuen Testament sind noch zwei Stellen, die sagen, in Matthäus, nehmen wir am besten noch Markus 14, Vers 1. Markus 14, Vers 1. Es war aber nach zwei Tagen das Passa und das Fest der ungesäuerten Brote. Geht das uns auch etwas an? Wir haben ja gelernt bei der Betrachtung der Festordnungen Gottes in Israel, dass der Apostel Paulus die erste Festgruppe, Passa, Schlachten des Lammes und so fort, anschließend sieben Tage Fest der ungesäuerten Brote, für uns, die Gemeinde des Leibes des Christus, reserviert oder gar beschlagnahmt hat. Wenn er schreibt, so lasst auch uns Festfeier halten, denn auch unser Passa Christus ist geschlachtet. So feget nun den alten Sauerteig aus, denn ihr seid eine neue Masse ungesäuert. Der innere neue Mensch. Festfeier, was auch wir. Gehen uns die Festordnungen ja, Israels gehen uns nichts an. Entschuldigt, damit wir es besser, dass wir uns besser merken. Gott sagt nicht, Mose, das sind die Feste Israels, sondern was sagt er? Das sind meine Feste. Aha. Gehen uns, die Glieder am Leib des Christus, die Feste Gottes etwas an? Ich denke in erster Linie. Deshalb auch die erste Festgruppe. Denn das Lamm Gottes, das Passa-Lamm, Christus, am Kreuz, mit ihm hat uns ja Gott identifiziert, nach unserem alten Menschen. Unser alter Mensch wurde mitgekreuzigt, mitgestorben am Kreuz. Von Gott wurde er mitbegraben, unser alter Mensch. Und auch schon mit, dann erneuert im Grabe, wie der Leib des Christus, auferweckt, auferstanden, lebendig gemacht und durch alle Himmel versetzt in das Königreich des Sohnes seiner Liebe. Und dort ist unser neues Leben bereits mit Christo verborgen in Gott. In das Perspektiven. Fernsehkasten, nichts dagegen. Gar nichts dagegen. Also, nach zwei Tagen das Passa, das Fest der ungesäuerten Brote. Was heißt denn Passa? Auszug aus Ägypten für Israel damals und für Christus, Auszug aus der Leibeshütte und da Gott uns mit ihm, bitte, mit ihm gekreuzigt hat, hat sterben und begraben lassen und mit versetzt, so, gilt für uns, die Glieder am Herrlichkeitsleib des Christus. Welche Zeitordnung? Nach 2 Tagen, das heißt genau am Ende des 2. Jahrtausends, findet die Entrückung statt. Und das ist unser Passa in Christo, Glieder am Leibe des Christus. Sind wir dann vor den Richterstuhl Christi gesetzt? Sind wir dann wirklich nach Abschluss des Richterstuhles ungesäuertes Brot? Ganz fein, rein, sauber, klar. Völlig. Keine Runzel, kein Fleck und kein... Entschuldigt, aber sag's niemand. Kein Jota vom Gesetz mehr. Denn Paulus schreibt im Galaterbrief, wer sich beschneiden lässt und das tut nach dem Gesetz, warnt, denn ein wenig Sauerteig des Gesetzes verdirbt die ganze Masse der Gnade. Bitte. Das ist die eine Seite, die wir zuerst zu beachten haben. Und wenn wir die so beachtet haben, dass vom Gesetz nicht mehr übrig bleibt, bitte, nichts mehr übrig bleibt, dann können wir das Gesetz ganz neu zu lesen beginnen, von vorn an, 1. Mose 1. Ne? Und zwar durch den Geist Gottes, durch den Heiligen Geist, der uns jetzt den bisher tötenden Buchstaben, uns tötenden Buchstaben, so lebendig macht, dass das Gesetz vom Sinai verwandelt ist in das Gesetz des Geistes, des Lebens in Christo Jesu. Ist das etwas? Das dem Gesetz Unmögliche, auch sowas, ne? Tat Gott. Ihr habt ja hoffentlich so langsam aber sicher gemerkt, dass ich direkt verliebt bin ins Alte Testament. Ne? Die Stiftshütte und was da. Und besonders lieb habe ich alle Flüche des Gesetzes. Habt ihr das auch schon gemerkt? Ne? Weil da die Herrlichkeit, die Barmherzigkeit Gottes am hellsten erstrahlt.
Und
bitte?
Verflucht ist jeder, der am Holz hängt.
Ja, und jetzt hängt einer am Holz. Ne? Hat man den lieb, kann man den lieb haben, der sich zum Fluch hat machen lassen, ja, für alle. Und entschuldigt, und noch etwas liebe ich sehr, was die Frommen gar nicht lieben im Alten Testament, aber niemand sagt wieder. Ne? Alle die unsittlichen Geschichten, da die dunklen Angelegenheiten, ne? Wo die Frommen finden, das gehört eigentlich gar nicht ins Wort Gottes, gar nicht in die Heilige Schrift. Aber auch erst wann? Ne? Aber auch erst wann? Wenn alle Schattenrisse erkannt worden sind als Schattenrisse des Christus, des Leibes des Christus. Je dunkler ein Schatten, umso heller der Körper, das Licht, in dem der Körper den Schatten wirft, wandelt. Wandelt Christus in einem hellen Licht, ja, des Vaters. Dass wir im Lichte wandeln, wie er im Lichte ist. Ne? So, eigenartig, erste Bemerkung, als eine Hochzeit zu Kana. Erste Bemerkung, die Mutter Jesu ist da. Die Mutter Jesu ist da. Es scheint sich um eine Hochzeit einer näheren oder weiteren Verwandtschaft gehandelt zu haben mit der Maria. Das auf sich ist da in die Mitte gestellt, eine Hauptrolle, Maria. Die Mutter Jesu ist anwesend. Und die Mutter Jesu war da selbst. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit eingeladen. Es handelt sich hier um eine Hochzeit, noch einmal, zu welcher Jesus erwünscht war, mitsamt seinen Jüngern. Also wenn da ein erwünschter Gast eingeladen wird, namens Jesus von Nazareth, und man weiß, der hat gleich Nachtrab von weiteren 12 Jünglingen, bitte. Also bitte, die Jünger Jesu waren keine Greise mit grauen Vollbärten, wie alle Künstler, die da darstellen. Wie alt war Jesus, als er zu wirken begann hier? Gerade 30 Jahre alt. Wer ist heute 30 Jahre alt von uns? 28, 29, ist einer da? Wie alt bist du? 40. Oder was? Ja, also, bitteschön. Bitteschön. Ja. Hat dann Jesus, wenn er 30 Jahre alt war, so alte Knaben wie ich einer bin, ausgewählt? Nein, das waren seine Schüler, die waren noch jünger als er, mal wenigstens Klarheit. Hatten die einen guten Appetit mitgebracht, weißt du, so einer Hochzeit? Ja? Ist das wieder ein Hinweis, dass das kein Privathochzeitlein war? Ne? War ein gewaltiges Fest. Gewaltiges Fest. Es war aber auch Jesus mit seinen Jüngern zu der Hochzeit geladen. Bitte, nur Gast ist er hier. Komm, Herr Jesus, und sei unser Gast. Und segne, was du uns beschert hast. Das beten wir, jetzt wollte ich sagen, frisch, fromm, fröhlich, frei, gar nicht. Ne? Gar nicht. Ja. Und als es an Wein gebrach, spricht die Mutter Jesu zu ihm, sie haben keinen Wein. Wunderbar die Kürze. Wie der Geist Gottes sich menschlicher Worte, also hier griechischer Worte bedient, es versteht, natürlich vollkommenerweise, in einer Wortwahl und Wortkürze wieder unendliche Herrlichkeiten festzuhalten, in Buchstaben. Schon. Also, Hochzeit zu Kana, Mutter Jesu ist da, die Jünger Jesus, seine Jünger sind da und gar nichts von dieser Riesenhochzeit, nur und es gebrach an Wein. Es gebrach an Wein. Und als es an Wein gebrach, was ist denn Wein? Das Gewächs des Weinstocks, sagt Jesus. Ja, und wer ist denn der wahrhaftige Weinstock? Wer ist der wahrhaftige Weinstock? Ja. Also der hier, der nur Gast war. War es gut, dass bei der Gelegenheit der wahrhaftige Weinstock da war? Die gewöhnlichen Weinstöcke hätten da nicht retten können. Wein, Brot, das das Herz des Menschen stärkt, und Wein, das das Herz des Menschen erfreut. So sagt die Schrift. Als Nehemia aus Babel mit seinem Trost zurückgekehrt war nach Jerusalem und am Tempel und an der Stadt bauten, da hatte er vom letzten Perserkönig eine solche Gage, also eine solche finanzielle Summe zur Verfügung, dass täglich an seiner Tafel 150 Juden teilnahmen. Und dann heißt es da, wir sind ja am Wein, und alle 10 Tage gab es allerlei Wein die Fülle. Das war aber nicht Wein, der 7-mal im Herbst oder noch mehr mal mit Kupfervitriol gespritzt werden musste. Und in einer Erde gewachsen ist, die schon 150 Jahre mit Kupfervitriol getränkt worden ist. Wein, ich bin der wahrhaftige Weinstock. Wir kommen darauf zurück. Jetzt gebricht es an Wein. Ja, wie heißt denn das Gewächs des Weinstocks? Sagt Jesus, beim Abendmahl werde ich nicht mehr trinken, also buchstäblich mit Wein, ne? Bis ich es, wenn das Reich, mein Reich, das Reich der Himmel eröffnet ist, dann dort werde ich es erst wieder trinken. Das Gewächs des Weinstocks. Jetzt frage ich, wie wird denn das Gewächs des wahrhaftigen Weinstocks genannt? Worin besteht das? Sehr einfach. Ja. Er tritt die Kälte des Grimmes, nicht? Wie Blut. Aha. Das Blut des Christus, das ist der Wein, der unsere Herzen erfreut. Stimmt's? Und er ist das Brot Gottes, das unsere Herzen stärkt. Verstehen wir? Wer mein Fleisch isst, das ist das Brot, seine Gottgestalt. Und mein Blut trinkt, jetzt haben wir es nicht, als wahrhaftiger Weinstock, sein Blut ist nicht Traubensaft, sondern seine Seele. Sein Blut ist seine Seele. Wahrhaftig Trank und wahrhaftig Speise. Und jetzt gebricht es an Wein. Die Mutter Jesu spricht zu ihm, sie haben keinen Wein. Eigenartige Antwort Jesu. Und ich finde es noch eigenartiger, dass die Elberfelder sich da ganz an die Übersetzung von Luther halten. Jesus spricht zu ihr, was habe ich mit dir zu schaffen, Weib? Klingt das freundlich? Nicht gerade besonders, nicht? Was habe ich mit dir zu schaffen, Weib? Jetzt kommt der Telegrammstil des Geistes Gottes, griechisch, ist übersetzt buchstäblich im Moment. Er sagt zu seiner Mutter, was dir und mir, nur die drei Worte, was dir und mir, was heißt das? Was gebührt dir und was gebührt mir? Was ist deine Sache und was ist meine Sache? So übersetzt, wie ich mindestens als befriedigend erahnen kann. Lass das meine Sache sein. Denn meine Stunde ist noch nicht gekommen. Ne? Hat Jesus noch nicht gemerkt, dass es an Wein gebrochen ist? War es nötig, dass die Maria, seine Mutter, ihn da aufmerksam macht? Wie alt war Jesus jetzt geworden? Es war 30 vorbei. Ne? Aber begann zu wirken. Und mit 30 ist ein Israelite mündig. Also er sagt nicht, liebe Mutter, das weiß ich schon lange, kümmere dich gar nicht drum. So, nicht? So hätten wir erwartet, nicht? Nein. Er gibt jetzt genau seiner Mutter, das heißt die Mutter Jesu. Das Wort Maria, der Name Maria fällt, kommt hier gar nicht vor. Die Mutter Jesu. Das, was er schon angedeutet hat, während er das Volk belehrte, mit schwer verständlichen Worten oder fürs Volk sogar mit unverständlichen Worten fürs Volk unverständlich. Und seine Mutter und seine Brüder am Rande der Volksmenge standen und zuhörten. Und jemand zu Jesus hin schickten, der musste sich durch die Menge zu ihm vordrängen und der sagt Jesus, du, deine Mutter und deine Brüder sind draußen und warten auf dich. Was sagt er jetzt? Wer sind meine Mutter und meine Brüder? Wir haben es die Mutter und die Brüder gehört. Andere ja auch, ne? Die den Willen dessen tun, der mich gesandt hat. Das sind meine Mutter, meine Brüder, meine Schwestern. Das heißt, die ganze Alles, was auf unserer Erde unter den Menschen die verschiedensten Verwandtschaftsgrade sind, im Reiche Gottes wird nicht mehr geheiratet und verheiratet, nicht? Sondern, also in der neuen Himmel, neue Erde, da ist jedes Verwandtschaftsglied für alle anderen. Und alle anderen ist wieder jedes Verwandtschaftsglied für uns. Also, der ist, wer den Willen dessen tut, der mich gesandt hat. Das ist meine Mutter. Wann tun wir den Willen dessen, der uns gesandt hat? Wenn wir dem glauben, den er gesandt hat. Tun wir das? Ja, dann ist jeder von uns eine Mutter Jesu. Dann ist jeder von uns ein Bruder Jesu, eine Schwester Jesu, ein Cousin Jesu, ein Großvater Jesu, was ihr wollt. Nicht wahr? Jesus setzt das nur so vor uns hin. Und hier nun, 30 Jahre alt, vorbei, mündig geworden, der Zwölfjährige im Tempel, von dem lesen wir noch was? Nicht nur er nahm zu an Alter und Weisheit und Gnade vor Gott und den Menschen, sondern er war seinen Eltern untertan. Hat das genügt, dass er ihnen untertan war, bis er 30 Jahre alt war? Ich finde auch. Also jetzt reicht's. Ne? So. Liebe Mutter, jetzt reicht's. Warum wir hier stehen geblieben sind, wir wollen dann noch wissen, ahnen wenigstens, wie wir heute Abend gesungen haben, wenigstens ahnen wir, was könnte denn diese Hochzeit von Kana für eine Mustervorführung sein für zukünftige Hochzeiten, bei denen Jesus nur eingeladen ist. Also, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Also einfach, was dir und mir, nur die drei Worte, sagt er. Und dann Weib, nicht Mutter, nicht mehr Mutter. Seine Mutter spricht zu den Dienern, was irgend er euch sagen mag, tut. War die Mutter Jesu also etwa beleidigt? Guten Abend. War die Mutter Jesu etwa beleidigt, die Maria? Gar nicht. Ne? Sofort verstanden. Was immer er euch sagen wird, tut. War ihr also klar, nicht? Aha. War ihr klar. Absolut nicht, ja nicht beleidigt. Oder irgend im geringsten unfreundlicher Ton. Da ist das Wort Weib im Hebräischen Gyne. Gyne ist immer Bezeichnung einer verheirateten Frau. Gyne. Vollständig, also Gynäkologie kennen wir. Gyne. Was irgend er euch sagen mag, tut. Und jetzt. Es waren daselbst 6 steinerne Wasserkrüge aufgestellt nach der Reinigung Sitte der Juden, wovon jeder 2 oder 3 Maß fasste. Daselbst 6 steinerne Wasserkrüge. Eigenartig, was ist da wieder eigenartig? Nach der Reinigungssitten der Juden? Ohne Wasser, ne? Jesus muss ja denen ja sagen, füllt die mal mit Wasser zuerst. Also einfach, das 30 Liter, nicht? Das sind also mindestens so hohe Krüge, 6. Und zwar steinerne, nicht tönerne. Das griechische Wort ist direkt Lithografie, ne? Steingrafik. Steinerne Krüge. 6. Leer. Warum Stein? Nein, zuerst warum 6? Warum 6? Es sind Hohlmaße, die normal, die geschaffen sind, um mit einer Fülle, mit einem Inhalt gefüllt zu werden. Ja. Hat jemand mich erinnert, Sex. Tage sollst du arbeiten, steht so geschrieben, ja. Und am siebten ruhen. Sagt Gott den Menschen, den Söhnen Israels, unter Gesetz. Hat Gott auch einmal sechs Gottestage gearbeitet? Also was er den Geschöpfen zumutet, macht er das auch vorher, macht er das auch selber. Ne? Ja. Die sechs Schöpfungstage, wenn wir dabei gewesen wären, waren 6000 Jahre und nicht Jahrmilliarden und Billiarden und weiß was. Sechs Maßgefäße, die eine Füllung erwarten, einen Inhalt erwarten, normalerweise sind leer. Weder Wasser noch Wein noch Öl ist drin. Wir prüfen den Hinweis, dürfen wir sechs steinerne leere Krüge mit 6000 Jahren Menschheitsgeschichte vergleichen? Ist das erlaubt? Ja, ich frage nicht euch, da frage ich niemand. Ich frage nur die Schrift, ob das erlaubt sein wird. Gibt es andere Gefäße, die geschaffen sind, um etwas zu fassen?
Die steinerne Herzen. Leere steinerne Herzen.
Leere steinerne Herzen. Gibt es so etwas? Aha. Also jetzt haben wir Zeiten, sechs Zeiten mal einfach ins Auge gefasst. Sechs. Die Zahl sechs sitzt da. Und jetzt noch steinerne, leere Herzen. Weder Wasser noch Wein noch Öl. Stimmt. Wir ahnen jetzt und jetzt die Sicherheit. Hat Josef einmal einem anderen, einem Bäckermeister des Pharao, drei Körbe voll Brot als was ausgelegt? Als drei Tage. Also das Wort Gottes benutzt die Zahl von Gefäßen, ne? Um eine Anzahl Zeiteinheiten festzuhalten. Und was sah der Mundschenk? Drei Weintrauben. Was bedeuten die? Auch drei Tage. Und was bedeuten denn die sieben fetten Kühe? Sogar Kühe, bitte. Bedeuten was? Sieben Jahre fette. Und die sieben mageren Kühe? Auch sieben Jahre magere Jahre. Und so können wir weiterfahren.
Bitte Kassette wenden.
Wer kann von euch Menschen durch Sorgen seinem Leben eine Elle hinzufügen? Was ist gemeint? Im Griechischen muss man lesen, eine Elle höher. Aber was ist die Elle auch? Ein Zeitmaß. Beim Einzug über den Jordan unter Josua nach Kanaan, über den Jordan, da lesen wir, da ging die Lade des Bundes dem Volke ungefähr 2000 Ellen voraus und ging dort schon durch den Jordan. Heißt das auch etwas? Was sind die 2000 Ellen?
Längenmaß und Zeitmaß.
Längenmaß und Zeitmaß. Die 2000 Ellen, die Lade, was ist denn die Lade des Bundes? Das ist der Sarkophag Jesu Christi, der Tod Jesu Christi, die Auferstehung, der Cherubim. Aha. Was heißt das? Der Tod des Messias muss dem Volke Israel wie viel Ellen vorausgehen? Nein, nicht muss, geht. Ne? 2000 Ellen sind unsere 2000 Jahre. Merken wir, so langsam wimmelt es in unserem Gotteswort in erdrückender Weise, dass jetzt uns geoffenbart wird, genau wo wir stehen heute. Zeitlich.
Die Zeitgleichung steht ja auch im Psalm 90, Vers 4.
Ja, ja, also ein Tag vor Gott wie 1000 Jahre und umgekehrt. Ja. Weiter. Meine Stunde ist noch nicht gekommen. Ja. Wie viele Stunden ging es wohl, bis Jesus aus dem Wasser einen Wein gemacht hatte? Keine einzige. Sofort. So genau wusste Jesus in ständigem Kontakt mit dem Vater. Keine Minute vorher. Jetzt wusste. Da Jesus wusste, dass seine Stunde gekommen war, das war in Bezug auf Golgatha, haben wir gelernt. Ein paar Tage vorher war die Stunde ein paar Tage. Und hier ist seine Stunde mit Minuten, handelt sich um Minuten. Ist das an anderer Stelle auch noch sichtbar im Leben Jesu? Gerade bevor er zu dem Passafest nach Jerusalem zog, wo es dann Gethsemane in Golgatha betraf, sagen die Jünger: Herr, es ist Zeit, gehst du nicht nach Jerusalem zum Passafest? Was sagt er? Ich gehe nicht nach Jerusalem. Gehet ihr? Kommen die Jünger nicht mehr nach und wir auch nicht? Die Jünger gehen auf sein Wort hin. Kaum sind die gegangen, was geschieht? Da zieht auch Jesus nach Jerusalem hinauf. War jetzt seine Stunde gekommen? Nach wie vielen Stunden? Ja. Kurz nachher. Also, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Was irgendwer tut, er anordnet, das tut. 6 steinerne Wasserkrüge. Wir haben gesehen, jede Art von Gegenstand nimmt die Schrift, um auch, was die Zahl der Gegenstände betrifft, Tage oder Jahre, göttliche Zeiteinheiten darzustellen. Dürfen wir also die 6 steinernen Wasserkrüge auch als 6000 Jahre, als 6 Gottestage ansehen? So. Sollen die Jahrtausende auch gefüllt sein mit etwas? Sollte auch etwas vorhanden sein und etwas geschehen? Das haben wir ja in den Schalen der Zeichnung gesehen, in den 6000 Jahren. Gewaltige Füllungen, aber alles 6 Schalen, 6 Gefäße, 6 Jahrtausende Menschheitsgeschichte im gefallenen Zustand. Ohne Wasser des Lebens, als Mensch unter den Menschen, ohne Wein der Freude und ohne Öl des Geistes. 6 Tage Gottes, 6000 Jahre Menschheitsgeschichte. Und jetzt sind die 6 steinernen Krüge da, das heißt, zeitlich befinden wir jetzt wo? Heute. Nachdem die 6 steinernen Krüge geschaut worden sind, vorhanden sind, leer. Und jetzt, wenn 6000 Jahre abgelaufen sind, also die 6 steinernen Krüge alle da, fertig dastehen, was macht jetzt Jesus? Erstens, sagt er wem? Ruft er etwa den Speisemeister und sagt, der soll mal kommen, sorgen Sie mal dafür, dass da zuerst mal Wasser kommt in die Krüge. Nein, wem sagt er das? Den Dienern, also der niedrigsten Klasse da an der Hochzeit. Füllen sie mit Wasser und brannt, was die Maria gesagt hatte, füllen die randvoll, jeden Krug. So. Ah. Also jetzt ist mal Wasser da. Und Wasser des Lebens ist wieder nicht nur verwandt, sondern direkt identisch mit Geist. Unsere Schrift Gottes ist eben auch da lebendig, denn, bitte, Wer an mich glaubt, wie die Schrift sagt, damals Altes Testament nur, aus dessen Leibe werden Ströme lebendigen Wassers fließen. Jesus ist beseitigt, gekreuzigt, begraben. Also die 2000 Jahre ist wieder nichts, was Israel betrifft. Wir sind ja ein Geheimnis, bitte. Wir sind ja ein Geheimnis. Also, die zwei letzten, fünfter und sechster steinerner Krug, leer, was Israel und die Nationen betrifft. Und wir sind ja ein Geheimnis Gottes, das dort zu laufen begann, als der Messias Israel gekreuzigt war. Wir sind mit ihm gekreuzigt, mit ihm gestorben, mit ihm begraben. Versteht niemand. Im Gegenteil, wir lesen vom Ärgernis des Kreuzes, wo Christus dran hängt, sind wir auch ein Ärgernis der Welt. Na ja, ganz klar. Als Geheimnis. Also, jetzt ist die Stunde Gottes gekommen in unseren Jahrzehnten. Wo Gott das, was die Schrift an anderer Stelle bezeichnet, ich werde euch, dir Israel, erstatten die Jahre und die Tage, die die Heuschrecken gefressen haben. Und was macht Gott jetzt? Jetzt füllt er zuletzt alles, was da brach lag oder nichts war, hohl. Füllt er jetzt. Jetzt wird das, was wer von uns kennt meine Skizze, sechs Schöpfungstage als Vorbild für sechs Jahrtausende Menschheitsgeschichte. Das ist ja in dem Schriftchen biblische Zeitrhythmen, das erste. Da haben wir direkt den Beweis, was Gott dort im Kurzen gemacht hat, hier gefüllt geistlicherweise und so weiter. Das macht Christus jetzt, wenn er kommt in großer Macht und Herrlichkeit. Gut. Und sie füllten sie bis oben an, randvoll. Schöpfet nun und bringet es dem Speisemeister. Und sie brachten es. Also, ja, bleiben wir beim Speisemeister schnell stehen. Jesus, hier, Kana, in Menschengestalt der Erniedrigung. Gleich wie einer von uns nach außen. Da. Er ist aber in Wirklichkeit Sohn Gottes. Und wenn wir jetzt dieses irdische kleine Geschehen hier verstehen lernen wollen, was heißt das in zukünftiger Herrlichkeit, sind ja alles Programmpunkte Gottes, nicht? Dann ist der Speisemeister auch nicht nur ein Mensch wie damals, nicht? Sondern ein hoher Engelfürst. Gibt es im Himmel auch Diener um den Thron Gottes? Gibt es auch Diener? Gibt es auch Knechte? Wir haben den Speisemeister jetzt gesehen. Ja, wer ist dann der Bräutigam? Da ein Mensch. Das ist ein hohes himmlisches Wesen. Da wird ein Schattenriss hier von einem für uns unsichtbaren, noch zukünftigen Vorgang. Sind Jesus und seine Jünger zum Beispiel im tausendjährigen Reich auch da? Können wir uns denken, dass dort auch Hochzeiten gefeiert werden? Sind dort Engel, heilige Engel wirksam im tausendjährigen Reich, die sogar Götter genannt werden? Götter. Jedes Volk wird wandeln im Namen seines Gottes. Wir aus Israel aber werden wandeln im Namen Jehovas, unseres Gottes. Das ist der einzig wahrhaftige Gott. Das sind Gegebenheiten, Zustände, bitte. Jetzt eröffnen sich vor unseren inneren Augen Herrlichkeitsgeschehnisse in der Zukunft, von denen ich und wir bis jetzt noch keine Ahnung haben? Oder wird es im tausendjährigen Reich langweilig her und zugehen? Dürfen dort keine Hochzeiten gefeiert werden? Hochzeiten, von denen wir wissen, zuletzt eine Hochzeit des Lammes und der Braut und des Weibes. Und wenn diese Hochzeit, die letzte, höchste, vollzogen ist, dann ist weder Mann noch Weib, sondern dann ist der Mensch Gottes vollkommen, männlich, weiblich wieder, der ich im Anfang das Ende verkünde. Ja. Wie wir alle. Also da finden dann Hochzeiten statt, nicht nach Fleisch und Blut und der gleichen Zustände, Gegebenheiten im gefallenen Zustand jetzt. Ne? Nein. Gewaltige Perspektiven eröffnen sich da. Also, als aber der Speisemeister das Wasser gekostet hatte, welches Wein geworden war, und er wusste nicht, woher der Wein kam. Die Diener aber wussten es, ist ja klar, ne? Die haben Wasser geschöpft, und wie sie es jetzt während dem Speisemeister vorführen und der beginnt zu schöpfen, sehen die, dass das, aber wir haben doch Wasser geschöpft. Jetzt ist das Wein, und der Speisemeister sagt, der lässt jetzt den Bräutigam rufen und sagt zu ihm, also jetzt, sowas habe ich noch nie erlebt, sowas. Jeder Mensch, sagt er, Bräutigam oder der eine Hochzeit anberaumt und durchführt, der gibt zuerst guten Wein. Und wenn er merkt, oh, jetzt sind sie so ziemlich alle etwas angeheitert oder betrunken, was macht er dann? Und die wollen immer noch Wein. Dann gibt er den nicht mehr so guten Wein, denen zu trinken. Du aber hast den guten, diesen wunderbaren Wein, bis jetzt aufbewahrt. Jetzt bin ich etwas liebevoll boshaft wieder einmal, wenn ich sage, als festgestellt wurde, Maria, Sie haben keinen Wein. Und die Schrift hat eben gesagt, der Wein ist ausgegangen, da gebrach es an Wein. Wenn dort schon Temperenzler dabei gewesen wären, die hätten gesagt, Gott sei Dank ist aus. Ne? Hat Jesus auch gesagt, Maria, Gott sei Dank ist fertig. Hat Jesus auch gesagt, Gott sei Dank ist aus mit Wein. Haben die schon Wein getrunken, wenn er ausgegangen ist? Was hat denn Jesus sich erlaubt? Gesagt, so, das hat recht. Gott recht, höchste Zeit. Ne? Hat jeder von uns hätte so gesagt, nicht? Willi, du? Ja, also ich weiß doch nicht. Ja. Was macht Jesus? Wasser, mindestens 200 Liter.
Hier steht sogar 600 Liter.
Was?
Da steht, so ein Maß ist ungefähr 39 Liter.
Ja.
Und jeder Trug fast 2 bis 3, das
sind
total etwa 600 Liter.
Also du, das hätte ich jetzt nicht sagen dürfen. Du, das war ja eine Hochzeit. Aha, also noch etwas. Also wenn Jesus schon aus Wasser Wein macht, ne, jetzt Hochzeit, also da hat es dann sicher gereicht, nicht? 600 Liter Wein. Nein. Dann hat er gleich so viel gemacht, dass der Bräutigam und die Braut, also jetzt ein Ehepaar, nicht, mit so einer großen Verwandtschaft da, nicht, lange Zeit nicht in Verlegenheit waren, nicht, wieder einzuladen. Schön. Also, was ist das für ein Geschichtchen hier? Gewaltig, gewaltig, wunderbar. Der Speisemeister wusste nichts von dem, was geschehen war, dem Wunder. Nicht? Nur wer wusste? Nur die Diener. Nur das Gesinde. Was heißt das auf Deutsch? der Speisefürst, der für das Ganze verantwortlich war, ne? Maximaler Festmeister, ne? Der wusste es nicht. Die ganze Gesellschaft wusste es nicht. Nur wer? Ja, die Verachtetsten von der ganzen Gesellschaft an der Hochzeit. Stimmt das auch geistlicherweise? Denken wir an Nehemia, glaube ich, 2 oder 3. Ich und wenige Männer mit mir, des Nachts durch das Taltor hinaus. So. Das Wunder geschehen von Golgatha, das Taltor des Todes bis zur Drachenquelle, bis zum Misttore und so weiter. Dann kehrte ich zurück, wieder durch das Taltor, Christus begraben, auferstanden und so weiter. Und dort heißt es dann zusammenfassend, ich, Nehemia, Christusdarsteller, ich hatte aber den hohen Priestern und den Vorstehern und den Fürsten und den Hochwohlgeborenen und allen denen, die das Werk taten, Werkgerechtigkeit umgingen, hatte ich nichts kundgetan von dem. Was Gott mir ins Herz gegeben hat, für Jerusalem zu tun. Ergreifendes Wort im Alten Testament. Haben es die hohen Priester verstanden, was geschah auf Golgatha? Haben die Fürsten Israels da verstanden? Haben die Richter es verstanden? Die Pharisäer es verstanden? Alle, die mit Gesetzeswerken umgingen, haben die das verstanden? Allen denen war der Vorgang ein Ärgernis. Als sie davon hörten. Und ist diese Verwandlung von Wasser in Wein nicht auch heute allen hochwohlgeborenen Schriftgelehrten an den Universitäten und weiß wo ein Ärgernis, dass sowas überhaupt dasteht? Sowas Unmögliches, ne? Was sich als Märchen entpuppt hat inzwischen, wie sie sagen. Ne? So. Also, und jetzt Schluss.
Bei der Gründung des Staates Israel, 15. Mai 1948, ja, einen wunderbaren Ausspruch gemacht.
Nämlich?
Ein Mensch, der nicht an Wunder glaubt,
aha, ja,
ist kein Realist.
Jawohl, ja,
ganz wunderbar.
Jawohl,
ja. Das müssen wir also,
ja,
uns auch
dankbar entgegennehmen. Ja. Ja. Diesen Anfang der Zeichen machte Jesus zu Kana in Galiläa. Was ist denn ein Schilfrohr? Das haben wir wieder. Das sind wir. Geknickte Schilfrohr, so kam er daher aus. Gebrochen. Ja, zerknickt. Ja. Und jetzt noch einmal. Ich sehe in der Zukunft, schon im tausendjährigen Reich, wo die heiligen Engel Götter genannt werden, dass dort Hochzeiten stattfinden, geistlicherweise, ist die Hochzeit Christi des Lammes dann zuletzt mit dem Braut, dem Weib auch geistlich, die Hochzeit? Vollkommen. Und denn Paulus spricht ja schon von auserwählten Engeln, nicht? Paulus, bei denen ich bekenne Jesu Christus. Ich bezeuge dir, vor den auserwählten Engeln, dass da Hochzeiten stattfinden, Hochwürden, heiliger Wesen, und Maria spielt da eine Zentralrolle. Maria. Wo spielt heute Maria eine Zentralrolle? Ja, die 2000 Jahre ungefähr oder 1500 Jahre in der katholischen Kirche. Gibt es in der katholischen Kirche auch Menschen, die wirklich den Herrn Jesus lieb haben? Die noch mehr allem glauben als die evangelischen Theologen? Ja. Ist das für Gott vielleicht auch einmal eine Heilskörperschaft? Ja. Ich schließe mit dem Hinweis, Jesus Christus, der einzig aus Gott gezeugte, aus Gott geborene Sohn, nennt sich, ich bin der Bräutigam der Tochter Zion. Und dann nach der Hochzeit, ich bin dein Mann und du bist mein Weib. So. Jerusalem aber ist eine Stadt. Und Christus ist der Sohn Gottes. Jerusalem ist die Hauptstadt von Israel. Hat die Schweiz auch eine Hauptstadt? Bern. Hat die Schweiz auch einen Engelfürsten von Gott über sich gesetzt? Jawohl. Das ist ihr Mann. Die Götter, die Töchter sind die Städte. Ist die Stadt Jerusalem eine Tochter? Zion. Ist sie eine Jungfrau? Ist sie eine Braut? Ja. Ist sie einmal Weib? Ja. So. Wer ist ihr Mann? Nicht ein Mensch, sondern der Sohn Gottes. Ja, gibt es viele Söhne des Höchsten? Gibt es das? Psalm 82. Ihr alle erhebe ich zu Göttern, ich habe gesagt, ihr seid Götter und Söhne des Höchsten, ihr alle. Bitte. Aber nur geschaffen, als Werk der Hände Gottes, gezeugt ist nur der eine, Jesus Christus. Können wir uns denken, ja, und diese Götter, ne, männlich, ne, soweit sie über die Erde verfügen, der Gott der Chaldäer, also Nebukadnezar, ne, oben, Babel war sein Weib, ne, und können eine Stadt nehmen, wie wir wollen. Also, was hier vordargestellt ist, eröffnet uns wunderbare Perspektiven. Ja. Jesus Christus ist dann dort bei jenen Hochzeitsfesten nur Gast. Nur Gast. Ist das schön? Komm, Herr Jesu, und sei unser Gast. Und jetzt dürfen wir wieder einmal vergleichen, was die Gnade Gottes ohne Engel und ohne Geister und ohne weiß was für Fürstentümer uns einfach in Christo, dem einzig einen, geschenkt hat, sich selbst, alles lauter Gnade. Und wir sind Glieder an Herrn, an seinem Herrlichkeitsleib, durch den Gott alle Verheißungen gegenüber allen Wesen in der ganzen Schöpfung erfüllen wird in überströmender Weise. Soweit für heute.
Weiteres Band leer.